Susanne Nickel und Markus Disselkamp. Die Krise kann uns mal. Wie Unternehmen wirtschaftlich und menschlich wachsen. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zadam.
Plötzlich blieben die Aufträge aus und die Kunden weg. Als die Corona-Krise Deutschland im Frühjahr 2020 erreichte, traf sie mit einem Mal sehr viele Unternehmen. Vom kleinen Startup bis zum Multimilliardenkonzern. Andere Krisen schleichen sich an und berühren nur einzelne Branchen oder Unternehmen. Eine Frage stellt sich Firmen aber in jeder Krise: Was jetzt? So wie davor geht es auf alle Fälle nicht weiter. Stattdessen müssen Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, neue Wege suchen. Das ist gar nicht so einfach, denn die Emotionen in der Belegschaft kochen hoch. Zuerst muss in einer Krise stabilisiert und dann erneuert werden. Wie das gelingen kann, stellen wir in den folgenden Blinks anhand von 4 beispielhaften Charakteren aus unterschiedlichen Branchen und verschiedener Unternehmensgröße vor. Einer Gründerin, einem Bäckermeister, einer Teamleiterin und eines CEOs.
Blink Nummer 1. Die 4 Königsdisziplinen der Krisenbewältigung.
Franz führt eine Bäckerei mit 8 Mitarbeitern. Schon länger beobachtet er, wie die Umsätze des Familienbetriebs zurückgehen, weil immer mehr Menschen ihre Backwaren beim Discounter kaufen. In der Corona-Krise verschlimmert sich die Lage. Der Umsatzeinbruch schmerzt. Franz und seine Mitarbeiter können es nicht fassen, haben Angst, wissen nicht, ob und wie es weitergeht. Während seine Mutter als Seniorchefin nur auf die Discounter schimpft, überlegt Franz, wie er sein Team und sein Geschäft neu ausrichten kann. Was also tun? Weder Passivität noch Aktionismus helfen in einer Krisensituation weiter. Stattdessen braucht es strategisches Vorgehen, Flexibilität, Geschick und Führungsstärke. Die 4 Königsdisziplinen der Krisenbewältigung sind Krisenmanagement, Krisenstab, Krisenplan und Krisenkommunikation. Krisenmanagement heißt, sich systematisch um eine Lösung der Probleme zu bemühen. Und das betrifft nicht nur die Geschäftsführung. Jeder Angestellte sollte Verantwortung übernehmen und sich für den bestmöglichen Ausgang der Krise einsetzen. Diese Haltung entsteht nur, wenn sie von der Geschäftsführung ausgeht, wenn Inhaber und Topmanagerin sie vorleben. Zum Krisenmanagement gehört eine sachliche Analyse der Probleme. Spiele Best- und Worst-Case-Szenarien durch und verkünde die Informationen erst, wenn du Entscheidungen mitteilst. Auch soziale Probleme müssen gestaltet werden. Die Führung sollte Mitarbeitenden Gelegenheit geben, ihren Emotionen Luft zu machen und sie dann für Veränderung motivieren. Wenn das gelingt, lassen sich Sachprobleme meist gut lösen. Ob du einen Krisenstab einrichtest, hängt von der Größe des Unternehmens und der Schwere der Krise ab. In jedem Fall aber brauchst du einen Krisenplan. Denn Betroffene erwarten klare Aussagen und wünschen sich Orientierung. Es liegt in der Natur der Krise, dass der Plan agil ist, sich wöchentlich, vielleicht sogar häufiger mit den Entwicklungen verändert. In Krisen brodelt die Gerüchteküche. Deshalb ist Krisenkommunikation immer Chefsache. Und die Devise gilt: lieber einmal zu viel als einmal zu wenig kommunizieren. Und zwar verständlich, präzise und empathisch. In einem Plan sollte man festlegen, wann welche Betroffenen informiert werden, welche Sprachregelungen gelten sollen und welche Inhalte und Formate gewählt werden. Das weiß auch Anna, Teamleiterin in einem DAX 30-Konzern. Als ihr Unternehmen von der Corona-Krise getroffen wird, sorgt sie dafür, dass Kundenbetreuer die wichtigsten Kunden umgehend telefonisch über anstehende Maßnahmen informieren. Alle anderen Kunden erhalten die Informationen per Brief.
Fassen wir noch einmal zusammen. Um eine Krise gut zu bewältigen, braucht es agiles Krisenmanagement, einen stabilen Krisenplan, klare Führung und konsistente Krisenkommunikation.
Was Geschäftsführung und Teamleiter in dieser Zeit verkünden, sind Einschnitte und Veränderungen. Sie stoßen bei den allermeisten Mitarbeitern auf wenig Gegenliebe.
Blink Nummer 2: Widerstände überwinden.
Eine Unternehmenskrise ist für Mitarbeitende eine emotionale Achterbahnfahrt. An deren Anfang stehen meist Schock, Verdrängung und Ablehnung, die Phase der Verneinung. Guten Führungskräften gelingt es, ihre Belegschaft möglichst schnell aus diesem Widerstand in die Veränderungsbereitschaft zu bringen. Wie das gelingt? Durch klare und empathische Kommunikation. Carsten ist Inhaber eines erfolgreichen Familienbetriebs in der Elektronikbranche. Als die Corona-Krise seine Firma in Kurzarbeit zwingt, wendet er sich in einem Video-Livestream an seine 1500 Beschäftigten, da er nicht mit jedem persönlich sprechen kann. Zunächst nennt er Zahlen, Daten und Fakten und gibt Informationen über die nächsten Maßnahmen. Er teilt mit, an wen sich Mitarbeiter mit Fragen wenden können. Nachdem die Sachebene geklärt ist, geht er empathisch auf seine Belegschaft ein. Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akzeptieren Veränderungen schneller als andere. Der innere Widerstand von Beschäftigten hat immer einen Grund. Wenn Führungskräfte die drei Arten des Widerstands kennen, können sie Mitarbeiter leichter dazu bewegen, das Neue zu akzeptieren. Die erste Form des Widerstands lautet: Ich kann nicht. Die Mitarbeiterin hat Sorge, ob sie die neuen Anforderungen bewältigen wird. Oft gibt es Missverständnisse oder Fragen. Hier helfen Training und Aufklärung. Die zweite Form des Widerstands äußert sich in Ich will nicht. Dieser Widerstand ist emotionaler und schwieriger zu überwinden. Wenn ein Mitarbeiter zwar verstanden hat, aber keine Veränderung will, steht in der Regel Angst dahinter. Im persönlichen Gespräch kann die Führungskraft diese Angst aufdecken und gemeinsam mit dem Mitarbeiter Lösungswege finden. Die dritte und stärkste Form des Widerstands sagt: Ich will dich nicht. Hier ist persönliches Vertrauen in die Führungskraft verloren gegangen. Dieses kann nur langsam, Schritt für Schritt wieder aufgebaut werden. Egal, auf welchen Widerstand du triffst, er ist nie allein über reine Informationsvermittlung zu lösen. Stellen wir uns inneren Widerstand als Eisberg auf hoher See vor. Die Sachebene ist nur die sichtbare Spitze über Wasser, während die Emotionsebene unter Wasser den deutlich größeren Teil ausmacht. Wenn du in einer Krise wirksam kommunizieren willst, muss dir das bewusst sein.
Halten wir fest, wollen Führungskräfte ihre Mitarbeiter zur Veränderung motivieren, müssen sie ihren inneren Widerstand verstehen und sie emotional erreichen.
Zur Krisenbewältigung sollten sich Führungskräfte also angemessen um ihre Beschäftigten kümmern. Doch dafür müssen sie erst einmal an sich selbst arbeiten. Denn ob sie ihrer Führungsrolle gerecht werden, hängt von ihrer eigenen Resilienz ab.
Link Nummer 3: Selbstführung schützt vor Burnout.
Mia ist Designerin und Gründerin eines Startups. In der Corona-Krise fühlt sie sich zunächst überfordert. Durch den Wechsel ins Homeoffice fällt es ihr noch schwerer, alle wichtigen Aufgaben konzentriert abzuarbeiten. Sie führt deshalb ein Kanban-Board ein. To-dos schreibt sie jetzt auf Karten, die sie an die Wand in drei Spalten anordnet: To-do, in Bearbeitung und Done. Je nach Bearbeitungsstatus schiebt sie die Karten in eine neue Spalte. Mia gewinnt dadurch die Übersicht zurück und ihre Produktivität geht wieder nach oben. Eine Krise ist eine belastende Zeit für Führungskräfte und Mitarbeiter. Krisenmanagement heißt nicht nur, sein Team zu führen, sondern es bedeutet zunächst auch, sich selbst zu führen. Erfolgreiche Selbstführung besteht aus vier Komponenten. Erstens, Selbstdisziplin. Wer diszipliniert ist, strengt sich kontinuierlich an, um ein gesetztes Ziel zu erreichen. Er kontrolliert seine Impulse und schafft sich Strukturen, die ihn unterstützen. Das kann so etwas Simples wie ein Kanban-Board sein, auf dem du die To-Dos organisierst. Zweitens, Selbsterkenntnis. In einer Krise hilft Selbsterkenntnis, die eigenen Fähigkeiten und Stärken richtig einzuschätzen. Wer darüber Klarheit gewonnen hat, ist nicht nur besser in der Lage, seine Stelle im Unternehmen zu behaupten, sondern kann auch effektiver zur Überwindung der Krise beitragen und so seine Position festigen. Drittens, Selbstvertrauen. Mit einem gesunden Selbstvertrauen sind wir auch in einer Krise überzeugt, dass wir die nötigen Kompetenzen haben oder erwerben werden, um uns und unsere Mitarbeiter durch den Veränderungsprozess zu führen. Dein Selbstvertrauen ist ausbaufähig? Du kannst es mit einer einfachen Methode trainieren. Nimm dir regelmäßig eine Aktivität vor, die du ohnehin gern machst. Je häufiger du dich an deine Verabredung mit dir selbst hältst, desto mehr wird dein Gefühl zunehmen, dass du dir vertrauen kannst. Das wirkt sich auf dein Selbstvertrauen in allen anderen Lebensbereichen aus. Viertens, Selbstfürsorge. Krisenzeiten sind anstrengend. Wer nicht auf sein Energielevel achtet, nicht Nein sagt, droht in einen Burnout zu schlittern. Finde heraus, was dir hilft, emotional stabil zu bleiben und nimm dir dafür regelmäßig Zeit.
Anders gesagt, mit Selbstreflexion, Disziplin, einer gesunden Portion Selbstvertrauen und dem Gespür für die eigenen Kräfte kommen Führungskräfte gut durch Krisenzeiten.
Wer gut für sich sorgt, hat dann auch den Kopf und die Energie, um sich den harten Fakten der Geschäftsentwicklung zu stellen. Ein Überblick über die wichtigsten Unternehmenszahlen ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Kurswechsel.
Blink Nummer 4. Wo steht mein Unternehmen?
Ein wichtiger und langjähriger Kunde verzichtet auf einen Folgeauftrag. Damit verliert Carstens Elektronikunternehmen 30% seines aktuellen Umsatzes und droht in die Verlustzone zu rutschen. Damit ist Geschäftsführer Carsten nicht allein. Häufig geraten Firmen durch die Kündigung eines Stammkunden in eine wirtschaftliche Schieflage. In der Corona-Krise waren ganze Branchen von solchen Einbrüchen betroffen. Bei genauerem Hinsehen hat sich eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation aber meist lange vorher angekündigt, weil sich Verantwortliche auf Erfolgen ausgeruht und Marktentwicklungen verschlafen haben. Wenn die Geschäftsführung die Krise erkennt, sollte sie unbedingt eine ehrliche Bestandsaufnahme der wichtigen Unternehmenskennzahlen vornehmen. Zunächst sollte sie sich einen Überblick über laufende Einnahmen und Kosten verschaffen. Dazu kann sie die monatliche Erfolgsrechnung heranziehen, in der beide Posten aufgelistet werden und der Gewinn ablesbar ist. Sind die Einnahmen höher als die Kosten, ist das Unternehmen bekanntlich rentabel. Die Rentabilität sagt aber noch nichts über die Liquidität eines Unternehmens aus. Liquide sind Unternehmen nur dann, wenn ihre Ausgangsrechnungen auch von den Kunden bezahlt werden, sodass sie genügend Geld haben, um ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Genau das ist in Branchen oder landesweiten Krisen aber oft nicht der Fall. Ist die Situation klar, ist die Aufgabe, wirtschaftliche Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Sie setzen an zwei Hebeln an. Entweder sie fahren die Einnahmen hoch oder sie senken die Kosten. Um die Einnahmen zu stabilisieren, sollten Führungskräfte darauf achten, die Qualität der Produkte beizubehalten. Denn sonst würden zusätzlich Kundenreklamationen drohen. Um den Umsatz zu stärken, eignen sich Werbeaktionen, verstärkte Anrufe der Vertriebsmitarbeiter oder Messebesuche. Allerdings kosten alle diese Maßnahmen erst einmal Geld. In Carstens Branche ist es normalerweise üblich, bei Großbestellungen Mengenrabatte einzuräumen. In der Krise hat er diese Rabatte gestrichen oder gekürzt. Damit sorgt er dafür, dass sich die Liquidität seines Unternehmens nicht weiter verschlechtert. Ohne Ausgaben lassen sich Kosten senken. Hierzu bieten sich für Unternehmen vor allem drei Bereiche an: Personal, Material und Produktion. Im Bereich Personal sind Kündigungen das radikalste Mittel. Zuvor können Unternehmen Alternativen nutzen, wie flexible Arbeitszeiten, Kurzarbeit und Kündigungen in der Probezeit. Denn Mitarbeiter sind in wichtige Prozesse eingebunden, die unter dem Stellenabbau leiden können.
Um es auf den Punkt zu bringen, in der Krise sollten Unternehmen früh eine wirtschaftliche Bestandsaufnahme machen, ehe sie sich um Kostensenkungen und Umsatzerhöhungen kümmern.
Haben Sie Sofortmaßnahmen ergriffen und ist das Unternehmen stabilisiert, kann es nach der Stabilisierung an die zweite Phase der Krisenbewältigung gehen, die Erneuerung.
Blink Nummer 5. Die Chancen der Krise nutzen.
Wenn die Kunden ausbleiben und die Umsätze zurückgehen, ist das meist ein sicheres Indiz dafür, dass sich Unternehmen im Sumpf der Vergleichbarkeit befinden. Das bedeutet, Wettbewerber bieten gleiche Qualität zum gleichen oder günstigeren Preis an. Um die Krise zu überwinden, müssen Unternehmen die Vergleichbarkeit überwinden. Hierzu haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie übernehmen die Kostenführerschaft, bieten also ihre Produkte konkurrenzlos günstig an, oder sie erobern die Nutzenführerschaft und bieten das beste Kundenerlebnis an. Sie müssen nicht einmal das faktisch beste Produkt anbieten. Auch für emotionale Mehrwerte, wie besonders zuvorkommende Beratung oder individuellen Service, sind Kunden bereit, höhere Preise zu zahlen. Wie kann eine solche Nutzenführerschaft konkret aussehen? Es ist wichtig, dass Unternehmen eine klare Vision ihres neuen Geschäfts entwickeln. Bäckermeister Franz kann hier ein Vorbild sein. Sein Notfallplan entstammt einem Kindheitstraum. Schon als kleiner Junge stand er in der Backstube seines Vaters. Damals faszinierten ihn die Neukreationen seines Vaters und er malte sich aus, wie er später die handwerklich beste Bäckerei in der Gegend haben würde und die Menschen für seine neu kreierten Spezialitäten vor seinem Laden Schlange stehen würden. An diese Vision knüpft er in der Krise an. Eine Vision ist emotional. Statt reiner Zahlen beschreibt sie das Ziel der Veränderung bildlich und motiviert so, das Team aktiv zu werden. Sie verbindet drei Elemente: die Kernkompetenzen des Unternehmens, die Nachfrage des Marktes und die Leidenschaft des Unternehmers. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht der Kundennutzen. In der Phase des Aufbruchs sollten sich Unternehmen also fragen: Welche Bedürfnisse haben unsere Kunden und für welche neuen Kundengruppen könnten wir ein attraktives Angebot bieten? Der Japaner Noriaki Kano hat das Kano-Modell entwickelt, nachdem man bei Bedürfnissen zwischen Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen unterscheidet. Viele Unternehmen vernachlässigen die Begeisterungsanforderungen. Das sind die Eigenschaften, die Kunden nicht erwarten, die sie aber so überzeugen, dass sie dem Unternehmen treu bleiben, es empfehlen und gern auch höhere Preise zahlen. Bei Bäcker Franz erwarten die Kunden Frische und Bekömmlichkeit der Backwaren als Leistungsmerkmale. Aber begeistern kann sie die Bäckerei mit ihrem morgendlichen Lieferservice und überraschenden Rezeptinnovationen.
Um ein Unternehmen zu erneuern, braucht es also eine starke Vision und einen Nutzen, der Kunden begeistert und den sie bestenfalls nicht erwartet haben.
Mit einem überarbeiteten Geschäftsmodell in der Tasche hat das Team die strategische Grundlage, um aus dem Tal der Krise herauszukommen. Jetzt ist es an der Zeit für die Umsetzung.
Blink Nummer 6. Veränderung betrifft alle Ebenen des Unternehmens.
Wenn Unternehmen die Phase des Aufbruchs erreichen, haben sie die vielleicht schwierigste Etappe auf dem Weg der Veränderung erreicht. Die neue Strategie muss mit Leben gefüllt werden. Dafür braucht es Veränderung auf drei Ebenen: bei den Führungskräften, den Mitarbeitern und in der Organisation. In der akuten Krisensituation ist eine starke Führung gefragt. Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Dafür ist ein hierarchischer Führungsstil angebracht. Um aber neue Ufer zu erreichen, müssen Mitarbeiter eingebunden werden. Jetzt ist flexible Zusammenarbeit, das Blicken über den Tellerrand, eine Kultur des Wir statt des Ich gefragt. Unternehmen müssen den Spagat schaffen zwischen den alten Organisationsstrukturen und der neuen agilen Arbeitswelt. Fachexperten sprechen von Ambidextrie, also Beidhändigkeit im Sinn von effizient und flexibel. Führungskräfte übernehmen in dieser Phase des Aufbruchs die Rolle des Expeditionsleiters und Coaches. Noch ist unklar, ob der neue Weg erfolgreich sein wird. Mitarbeitende sollten ermutigt werden, Neues auszuprobieren und Fehler zu machen. Nur wenn Fehler ausdrücklich erlaubt sind, können die innovativen Lösungen entstehen, die dem Unternehmen in Zukunft wieder Erfolge einbringen. Elektronikunternehmer Carsten hast du bereits als geschickten Kommunikator kennengelernt. Er wendet sich während der Krise regelmäßig an seine Beschäftigten. Nach den ersten Wochen bedankt er sich in einer Ansprache für ihren bisherigen Einsatz und die schnelle Einführung des digitalen Mahnwesens. Wenn wir diese Kraft, die in der Krise entstanden ist, weiter so bündeln, werden wir unser Ziel erreichen. Motivationsreden und Mitarbeitergespräche sind wichtig, um in dieser Phase des Umbruchs das Selbstvertrauen und die Handlungsfähigkeit der Angestellten zu stärken. Doch ohne Selbstführung geht es nicht. Mitarbeiter müssen ein Growth-Mindset entwickeln, eine Wachstumshaltung. Sie müssen verstehen, dass kontinuierliches Lernen, Scheitern und Neubeginnen von jetzt an zum Alltag gehören. Statt zu sagen, so bin ich eben, das kann ich nicht, sagen Mitarbeiter mit einem Growth-Mindset, ich habe es noch nicht gemacht, aber wenn ich mich anstrenge, kann ich es sicher lernen. Führungskräfte sollten zu dieser Haltung nicht nur ermutigen, sondern sie selbst vorleben.
Du merkst, damit eine neue Strategie erfolgreich wird, muss sich eine Organisation agiler aufstellen und ihre Belegschaft dabei einbinden. Alle Beteiligten brauchen dafür eine Wachstumshaltung.
Das Unternehmen ist damit auf dem Weg zu einem neuen Erfolgsgipfel.
Blink Nummer 7. Wie Unternehmen den neuen Erfolg halten.
Designerin Mia hat in der Corona-Krise auf die Maskenfertigung umgesattelt. Dadurch hat sie ihren Umsatz stabil halten können und sie wurde sogar mit einem Innovations-Award ausgezeichnet, was ihrem Unternehmen mehr Bekanntheit und noch mehr Zulauf einbrachte. Wenn die Umsetzung der neuen Strategie gelingt, erreicht das vor kurzem noch kriselnde Unternehmen wieder die Erfolgsspur. Rentabilität und Liquidität stimmen. Das Unternehmen hat sich grundlegend verändert. Kunden stehen mit ihren Bedürfnissen jetzt im Mittelpunkt. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Bäcker Franz befragt Kunden zum Beispiel regelmäßig zu ihren Wünschen, um so Ideen für neue Produkte zu gewinnen. Auf einen freundlichen Service legt er besonderen Wert. Auch das Verhältnis von Führungskräften zu Mitarbeitern verändert sich durch eine Krise. Im besten Fall sind Teamleiter keine Befehlsgeber mehr, sondern verstehen sich als Coaches. Ihre Aufgabe ist es, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten. Und Mitarbeiter? Sie erleben sich jetzt als kompetenter als vor der Krise. Sie haben in der Umbruchszeit viel Neues gelernt. Für das Unternehmen eine Ressource, mit der es zukünftige Krisen besser bewältigen wird. Um nach der Krise das Lernniveau hochzuhalten, sollten Führungskräfte mit ihren Teams regelmäßig Reflexionsrunden durchführen, sogenannte Retrospektiven. Diese lassen sich nach dem STAR-Modell strukturieren. S steht für Situation. Was war unsere Ausgangssituation? T steht für Task. Vor welcher Herausforderung stehen wir? Welche Aufgaben stehen an? A steht für Action. Was tun wir, um unser Ziel zu erreichen? R steht für Result. Welchen Nutzen liefern wir? Wie reflektieren wir unser Ergebnis und unser Vorgehen? Der neue Erfolg kann aber tückisch sein. Konzerne wie AEG, Quelle oder Gründig sind der Arroganz des Erfolgs zum Opfer gefallen. Sie haben sich auf ihrem Erfolg ausgeruht und nicht beachtet, dass sich Märkte verändern, neue Technologien aufkommen, Wettbewerber aufholen und sich Kundenbedürfnisse ändern. Um den Erfolg nicht zu gefährden, müssen Unternehmen demütig bleiben und ihre Kunden im Blick behalten. Die nächste Krise kommt gewiss. Unternehmen befinden sich bei näherem Hinsehen kontinuierlich in dem bekannten Krisenkreislauf aus Verneinung, Einsicht, Aufbruch und Erfolg.
Kurz gesagt, Erfolg ist kein Dauerzustand. Wer seine Erfahrungen aber regelmäßig reflektiert und die Kundschaft im Blick behält, ist auf die nächste Krise gut vorbereitet.
Eine offene, lernende Haltung ist Voraussetzung, wenn Unternehmen in der heutigen Wirtschaftswelt erfolgreich sein wollen. Denn sie hilft, Innovationen umzusetzen, und die braucht man. Nicht nur, um Krisen gut zu überstehen, sondern auch, um den Erfolg in guten Zeiten noch weiter auszubauen.
Das waren unsere Blinks zu Die Krise kann uns mal von Susanne Nickel und Markus Disselkamp. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage, wie kommen Unternehmen möglichst gut durch eine Krise? Die Kurzfassung? Indem sie die menschlichen und sozialen Veränderungen managen. Dann gelingt auch die wirtschaftlich notwendige Neuausrichtung leichter. Zuerst wird stabilisiert, dann erneuert. Eine Krise ist eine belastende Zeit für Angestellte und Unternehmensführung, die sich niemand wünscht. Doch das Image von Krisen ist zu Unrecht ein düsteres. Ohne sie gäbe es viele Innovationen heute nicht. Krisen zwingen Menschen dazu, Neues zu lernen und neue Wege zu gehen. Wer ihnen mit dieser Haltung begegnet, kommt nicht nur irgendwie durch Krisen hindurch, sondern er gewinnt durch sie. Fähigkeiten, Resilienz und Selbsterkenntnis. Wir hoffen, dass wir dir die Angst vor der nächsten Krise etwas nehmen konnten. Schön, dass du die Blinks mitgenommen hast. Bis bald!